Gut, ich habe ja gesagt, dass ich in diesen 3 Wochen über unsere Vision rede, über unsere Gemeindevision. Und alle, die heute Morgen Gäste sind, sind herzlich eingeladen, weil ihr werdet auch was davon haben. Ich bete, dass jeder was vom Gottesdienst hat, auch wenn er jetzt nicht zu dieser Gemeinde gehört, weil ich denke, es sind ja auch Themen, wo im Grunde auch jeden was angehen. Nicht nur unsere Gemeinde, aber für uns sind halt das die 3 Hauptpunkte, nämlich Gott lieben, Gemeinschaft leben und Gesellschaft verändern. Und wir sind heute Morgen beim 2. Punkt, nämlich wir werden heute Morgen darüber reden, wie die Bibel das sieht, Gemeinde oder Kirche, Kirchenleben, Leben in Gemeinschaft. Ja? Weil einfach ist egal, wie soll ich sagen, ist egal von welcher Seite man die Dinge mit Gott oder die Glaubensdinge betrachtet, es hat immer was mit Beziehung zu tun. Sonst ist es tot. Ja? Es hat was immer mit Beziehung, nämlich mit der Beziehung zu Gott. Und Gott will nicht, dass du einfach irgendwie wie ein Knecht oder wie ein Sklave vor ihm bist, sondern er will diese enge Beziehung mit dir haben. Aber eben, es geht auch um Gemeinschaft mit anderen, ja, und Beziehung zu haben. Und nicht einfach ein Haufen Leute, die an einem Ort sind oder so, sondern Beziehungen, ja. Es geht immer um Beziehungen. Wir haben letztes Mal gesagt, eben, was das bedeutet, dass wir Gott lieben. Und da haben wir auch gesagt, er will wirklich Gemeinschaft mit uns haben, ja. Aber er hat uns eben diesen freien Willen gegeben und das war schon von Anfang an. Und Adam und Eva, die haben sich im Garten Eden, die haben sich entschieden für ein unabhängiges Leben, für ein selbstzentriertes Leben. Ja, die wollten einfach mehr haben, als wie Gott ihnen geboten hat, und wollten noch mehr wissen. Und im Grunde ist das, was unser täglicher Kampf ist, was die Gesellschaft bis heute infiltriert. Ja, es geht ja auch nicht darum, wenn wir zu Gott kommen, wegen den einzelnen Sünden, die du jeden Tag tust oder nicht tust. Sondern es geht darum, ob du ein eigen, selbstzentriertes, egoistisches Leben führst oder ob du Gott reinlässt in dein Leben. Es geht wirklich um das. Ja, die Sünde ist, dass wir Gott nicht reinlassen, dass wir selber bestimmen wollen und sagen, ich will selber bestimmen, wie ich lebe und was ich tue und was ich nicht tue. Und dann beschweren wir uns halt auch noch, wenn Gott sich nicht dann noch trotzdem einmischt, wenn es uns dann gerade so passt. Also ja, aber eben, und das Grundübel und die Ursünde von Anfang an ist dieses Ich will. Das hat damit mit Luzifer angefangen, der sitzt in der ganzen Herrlichkeit, gekleidet in Pracht und Herrlichkeit, und das reicht ihm alles nicht. Ja, es reicht ihm nicht, er sagt, ich will dorthin, wo Gott sitzt, mir reicht es nicht, dass ich daneben bin oder drumherum bin, ich will genau auf diesen Thron. Und wenn wir hinhören, dann ist es eigentlich immer noch diese Ursünde, dieses Ich will. Ja? Und das passt halt gar nicht in dieses Bild rein von Gemeinschaft. Weil bei Gemeinschaft geht es immer auch noch um jemand anderes und nicht nur um mich. Und Gott hat Gott sei Dank diesen Plan gehabt, auch schon von Anfang an. Der hat gewusst, dass die Menschen sich abwenden werden und dass dann eben diese Beziehung nicht mehr so möglich ist. Aber er hat ganz bewusst diesen Plan gehabt, ich sende meinen Sohn, und der soll diese Wiederherstellung bewirken, dass wieder die Beziehung zwischen Gott und Menschen möglich ist, ja, dass wir Gott nicht aus der Ferne sehen müssen oder von der Ferne, sondern dass Gott in uns wohnt, in uns Wohnung nimmt und wir mit ihm wirklich täglich Gemeinschaft haben können. Das ist die große Wiederherstellung zwischen Gott und den Menschen, das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, ja. Aber wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, dass das Kreuz 2 Balken hat, ja. Und der Längsbalken, der steht für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und der Querbalken, der steht dafür, dass die Menschen auch miteinander Verbindung haben und miteinander Gemeinschaft haben und sich begegnen. Und an dieser Wiederherstellung basteln wir immer noch, ne? basteln wir wahrscheinlich unser ganzes Leben lang. Ja, weil das ist was, wo wir uns selber dazu entscheiden oder auch nicht. Je nachdem, wie du leben möchtest. Gott lässt dir ja immer Freiheit. Er sagt ja, du kannst auch alleine leben. Aber ich denke einfach, dann haben wir wirklich, dann verlieren wir so viel Segen. Ja, vielleicht, wenn du alleine bist, schön lebst, nur Gott und du, da kannst du machen, was du willst. Aber vielleicht willst du das gar nicht immer. Denk mal drüber nach. Weil es eigentlich schön ist, wenn man Gegenüber hat. Wenn es schön ist, wenn man mit jemandem was teilen kann, seine Gefühle teilen kann, mit ein Gegenüber hat, wo vielleicht auch mal konfrontiert oder so, wo man sich regelt und daran wächst, dass man vielleicht eine andere Meinung hat und am Schluss den Konflikt gelöst hat. Das ist Wachstum. Ja? Und Gott, wenn Gott spricht davon, dass er Gemeinschaft haben will, dass wir Gemeinschaft haben sollen mit ihm, aber auch untereinander, dann geht es hier um einen Lebensstil. Ja? Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Gesetze erfüllst. Ja, damit ist es einfach nicht getan. Und es geht auch nicht darum, dass du am Sonntag 2 Stunden hier reinhockst. Das bringt dich nicht, es kann dich schon näher zu Gott bringen, wenn du offen bist. Aber wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dass du auch mit anderen Menschen, andere Menschen an dich ranlässt, dann wirst du immer auf dem gleichen Stand bleiben mit Gott. Du wirst schon irgendwann wahrscheinlich im Himmel reinschaffen, aber wie halt? Und ich denke, wir wollen ja wachsen in Gott, wir wollen mehr haben von ihm und wir wollen auch in dem laufen, wozu wir berufen sind, in den Gaben, die er uns gegeben hat. Und wenn du das alles tun willst, dann brauchst du die anderen. Ja, und biblisch gesehen ist Gott dein Vater, aber es heißt, Jesus ist der Erstgeborene der Brüder. Das heißt, die anderen Christen sind deine Brüder und Schwestern. Und du lebst nicht nur in einem neuen Reich, du lebst auch in einer neuen Familie. Ja, das ist wirklich was zum Anfassen, das ist jetzt nicht Theorie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich das so sehe oder sage, auch die anderen sind meine Brüder und Schwestern, je nachdem wie lange du schon gläubig bist, hast du vielleicht mit dem Begriff einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja? Ich habe so gehört, dass er sagt, ach Bruder sowieso und ach, ich kriege immer regelmäßig Post, lieber Bruder Fürmeier, kriege ich immer. Ja, dann denke ich mir immer, ja super, oder denen ist jetzt gerade wurscht, wer den Brief kriegt, also hat nichts mit mir zu tun, ja. Wenn sie wenigstens nur Schwester Fürmeier schreiben täte, aber erstens finde ich das eine komische Anrede, das ist nicht mehr neuzeitlich, nicht mehr zeitgemäß und wenn ich eine Post kriege mit lieber Bruder Hedwig, dann finde ich es einfach so daneben, ja. Und manchmal haben wir auch von Leuten gehört, ah, oh, Schwester sowieso und man merkt, dass es eigentlich nur Getue ist. Auch hier kann es einfach beim Begriff bleiben oder bei der Herzenssache. Dass dir wirklich klar wird, die gehöre jetzt zu meinem Leben, ob es mir passt oder nicht. Jemand hat mal gesagt, ein Bekannter von mir, Verwandtschaft, kann man sich nicht raussuchen. Ja, so ist es. Du wirst im Himmel auf Leute treffen, wo du zu Erdenzeiten nicht unbedingt der Nachbar sein willst. Überleg das mal. Der andere, der auch mit Jesus läuft, der auch ein Kind Gottes ist, ist dein Bruder oder deine Schwester, gehört zu dieser Familie Gottes. Gott liebt ihn und du wirst mit diesen Leuten die Ewigkeit verbringen. Also richte dich mal drauf ein. Das, ja, dort ist ja alles andere, da sind wir auch nicht mehr, haben wir nicht mehr unsere Ecken und Runzeln. Ja, ja, das stimmt ja. Aber jetzt gibt uns Gott Zeit und Gelegenheit, mit dem umzugehen. Ja. Und ich habe euch das ja erzählt, also wo mich dieser Begriff so ganz neu extrem berührt hat und getroffen hat, habe ich euch ja erzählt, wo ich letztes Jahr in Israel war. Da ist mir das so bewusst geworden, was das wirklich bedeutet und was manche Leute für einen Preis dafür zahlen müssen. Ich meine, vielleicht passt mir nicht jeder hier oder in der Gemeinde jetzt rein vom Charakter her oder so. Aber es sind meine Brüder und Schwestern und die bringen mich nicht um und die schlagen nicht meine Mutter tot oder meinen Vater tot und die nehmen mir nicht mein Land weg. Aber in Israel, wenn du gläubig wirst, dann sind die palästinensischen gewiss Leute deine Schwestern und Brüder. Und umgekehrt auch. Und die haben sich nichts geschenkt, beide, die haben sich teilweise sehr großes Leid zugefügt in der Vergangenheit. Und was bedeutet es denn da? Und die ringen und machen sich zur Lebensaufgabe, klarzukommen und Gemeinschaften zu bilden und Einheitssachen zu machen, wo die Einheit fördert, treffen sich. Das ist ja auch ein großer Dienst, wo Philippus-Dienst macht. Und der Philippus-Dienst, der sich eben einsetzt für Christen aus arabischen Ländern und auch aus Israel, die werden von Christen, kriegen die Drohungen und werden angeklagt, was sie eigentlich für welche sind, dass sie sich um palästinensische Christen kümmern, das sei ja wohl das Allerletzte. Dann haben wir es einfach nicht verstanden. Bin ich ein neuer Mensch oder nicht? Oder bin ich dann immer nur noch der Palästinenser? Bin ein neuer Mensch und dann ist Jesus mein Herr und dann ist Gott mein Vater und dann sind die anderen Christen um mich herum meine Geschwister. Und dann denke ich mir, wenn es die Leute versuchen zu packen, dann können wir es doch auch packen. Dann können wir es doch auch packen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann erlebt man ja auch den Segen von dem Ganzen. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich nachdenke, ich habe mich bekehrt 1978, das ist jetzt schon lange her, so, aber da war ich eben auch noch nicht so alt und ich habe, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich immer wieder beobachten, dass an den schwierigen Punkten in meinem Leben, wo Leid da war, wo schwierige Zeiten da war, war nicht meine leibliche Familie, die mich durchgetragen hat. Das war meine geistliche Familie. Das war der Hauskreis damals. Das war der Pastor, der von mir vor der Tür gestanden ist und gesagt, was kann ich dir tun? An dem Tag, wo mein Mann gestorben ist, wo er im Krankenhaus da war, noch vor allen anderen. Und ich war so froh, weil ich gedacht, ich kann jetzt nicht irgendwas Blödes vertragen. Ich kann jetzt nicht irgendeine blöde Bemerkung von meiner Verwandtschaft vertragen. So quasi, jetzt hast du es davon, von deinem Jesus-Glauben oder so. Das hätte ich einfach nicht verkraften können. Und Gott hat es gewusst. Und Gott hat mir meine Geschwister geschickt im Glauben, die mir einfach geholfen haben in den nächsten Tagen. Und es war jetzt nicht nur diese dramatischen Stunden, es waren auch zu anderen Zeiten. Weil ich habe ja diesen schwierigen Sohn gehabt, den Michi. Den hat mir niemand genommen. Außer Geschwister im Glauben. Ich konnte nie mal ein Wochenende weg, weil jeder gesagt hat, vergiss es von meiner Verwandtschaft. Das ist uns too much. Den können wir schon nehmen, aber den sperren wir einfach das ganze Wochenende, dann kann er nichts machen. Und ja, meine Mutter ist zu mir gekommen, warum sperrst du dich nicht ein nachts, wenn du schläfst? Das ist ja eine Gefahr für alle. Die haben einfach, natürlich war es nicht einfach, aber nur gescheit daherreden, davon wird ja nichts besser. Aber die Leute, mit denen ich im Glauben Gemeinschaft hatte, die haben gesagt, weißt du was, ihr könnt mal für ein Wochenende weg, ich nehme euch der Michi. Und sie haben es überlebt. Ja, wenn er woanders war, hat er sich sowieso immer besser benommen wie zu Hause. Ja, aber weißt du, dort ist die Hilfe gekommen. Und ich werde diese Familie nie mehr missen. Ich meine, vielleicht hast du eine funktionierende Familie, wo du Hilfe kriegst. Schön für dich. Aber ich glaube, je weiter wir fortschreiten, auch in dieser Zeit, je mehr werden wir sehen, dass Menschen aus total zerrütteten Verhältnissen kommen und gar nicht wirklich wissen, was irgendwie wirklich Familie ist. Und das ist die große Chance von der Gemeinde, dass sie es dort kennenlernen. Dass wir wirklich uns gegenseitig helfen, dass wir miteinander füreinander einstehen, miteinander wachsen, miteinander laufen. Auch in dieser heutigen Zeit, ich denke, das ist schon möglich. Eben, wir müssen nicht alle in dasselbe Dorf ziehen und nicht alle in dasselbe Haus ziehen oder so. Jeder lebt sein Leben und trotzdem, das ist auch wieder hier eine Herzenssache. Wie offen bist du für die anderen? Und das ist einfach dieser tägliche Kampf gegen diese Ursünde, gegen dieses Ich will, gegen Egoismus und auch Religiosität und auch gegen dieses griechische Denken, wir haben eigentlich in unserer Zeit, wir haben dieses griechische Denken, das heißt dieses theoretische Denken. Ja, oh ja, ich weiß ja, dass du meine Schwester bist. Und das langt uns dann. Es ist griechisches Denken. Hebräisches Denken wäre, oh, sie ist meine Schwester, ich werde gern wissen, wie es ihr heute geht. Ich werde gern wissen, wie sie lebt. Das wäre hebräisches Denken. Und unser Glaube kommt aus dem hebräischen Denken. Das griechische Denken ist, haben wir erst, da sind wir mit dem verseucht worden, erst später. Das werde ich dann nachher gerade noch sagen, wie das gelaufen ist. Aber es ist wirklich so. Wir denken, weil wir es in der Theorie haben, ist es schon recht, aber das Tun, ja, das Tun ist, macht den Unterschied. Ich will heute Morgen zwei Bibelstellen lesen. Erstens Galater 6, Vers 10. Und dann Epheser 2, Vers 19, Galater 6, Vers 10. Und da heißt, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das schreibt der Paulus ebenso, wie wir Gelegenheit haben. Du musst nicht über die Maßen was tun, einfach wie es dein Leben erlaubt und einfach offen sein. Und dann lesen wir noch Epheser 2, Vers 19. Ihr seid nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also es ist hier zweimal die Rede von Haushalt oder von Hausgenossen. Und hier steht im Griechischen, genau, jetzt kommt es. Genau, ist das Wort Oikos. Und das heißt eben, das ist entstanden aus Gottes Hausgenossen oder der Begriff von der Familie, der Haushalt, der geistliche Haushalt, in dem du lebst. Nicht der natürliche Haushalt, sondern der geistliche Haushalt ist dein Oikos. Ja, das ist jetzt nicht die große Offenbarung, aber einfach, dass wir sehen, was in der Bibel wirklich steht. In der Bibel steht wirklich Hausgenossen, da steht wirklich Haushalt. Das ist, ein Haushalt ist etwas, eine Familie, wo miteinander lebt. Und sich nicht nur ab und zu mal für eine Stunde sieht, sondern die leben miteinander. Also, wir sind eben nicht mehr Fremde und nicht mehr irgendwelche Mitbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und haben Anteil an diesem Oikos, sind da eingeschlossen in diesen Oikos. Also, das heißt, ich bin ein Teil vom Leib. Danke, Thomas. Ich bin ein Teil vom Leib und ich bin ein Teil von der Gemeinde. Ich bin da, ich gehöre da dazu. Und die Frage ist einfach, was ist mein Teil? Ja, dass wir uns überlegen, weil ja, ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, ja, heute hat niemand Hallo zu mir gesagt und so. Und dann sage ich, weißt du was, wenn du nächsten Sonntag kommst, dann sagst du zuerst zu allen Hallo. Dann merkst du gar nicht, ob jemand zu dir nicht Hallo sagen wollte. Wir möchten gerne die Genießer sein von dem Haushalt. Aber ich finde, das ist so wie Teenie-Verhalten. Ne? Wenn jemand einen Teenie daheim hat, der kennt das. Ja, das ist mein Recht. Und ja, wieso soll ich jetzt den Müll raustragen? Das kann jemand anders. Ja, wieso soll ich zu Hause? Ja, das ist mein Recht, das ist mein Recht, das ist mein... Ja? Aha. Nur Rechte. Wo gibt's denn das? Voll ungerecht, genau. Voll ungerecht. Wir kennen das alle, ja. Das ist Teenie-Verhalten. Ja, und wenn man reifer wird, dann merkt man, hey, das Essen kommt nicht vor allein auf den Tisch und das Bett macht sich auch nicht vor selber. Es muss alles irgendjemand machen. Und so ist es auch in der Gemeinde, ja. Irgendjemand hat es gemacht. Irgendjemand war um 8 schon da und hat... hier aufgebaut und oder Lobpreis vorbereitet und so weiter, damit ich es nachher schön haben kann. Also, aber die Herausforderung ist, wo ist mein Teil? Wo kann ich mich beteiligen? Wo ist mein Anteil, dass ich wirklich sage, hey, ich gehe da nicht nur hin, sondern ich bin ein Teil davon. Ich möchte noch kurz darüber reden, wie die Entwicklung von der Gemeinde war, weil ich glaube, da drin verbirgt sich dieser Grund, warum wir teilweise so ein verdrehtes, so eine verdrehte Meinung haben über was Kirche oder Gemeinde ist. Ja, weil wir alle geprägt sind von der Geschichte. Weil in der Urgemeinde, du kannst Apostelgeschichte lesen, ich will jetzt diese ganzen Bibelversen nicht lesen, du kannst es selber lesen zu Hause, aber was wirklich immer wieder klar wird, die haben diesen Oikos gepflegt. Ja, diesen Haushalt. Die haben sich in den Häusern getroffen und die haben sich aber auch im Tempel getroffen. Das war eine Einheit, das war alles gleich wichtig. Und deswegen haben wir uns auch vor Jahren so entschieden, wir wollen am Sonntag den Gottesdienst haben, das wäre praktisch der Tempel in Anführungszeichen, und wir wollen uns in den Häusern treffen, das ist die Wir. Und wir haben haben wir jetzt den Namen schon wieder, ein Jahr lang oder? Ja, haben wir einfach gebetet, weil wir wollten einen Namen haben für das Ganze, wo auch ausdrückt, was wir wollen. Ja, wir haben früher mal hat's geheißen Zellgruppe oder irgendwann hat's geheißen Hauskirche ich wollte eigentlich nicht, dass der Mittwoch so ein zweiter Sonntagsgottesdienst ist, wo man auch wieder hingeht und was hört. Ja, sondern Wir haben nach einem Begriff gesucht und alle guten Begriffe sind in Englisch. Ja, da findest du sofort 10 Sachen, wo dir gefallen. Aber eben, dann sind wir wollten unbedingt bei den deutschen Begriffen bleiben. Und dann haben wir gesagt, wir, das drückt eigentlich das aus, was wir wollen während der Woche. Das Wir heißt, dass wir zusammenkommen und uns füreinander interessieren, wenn wir dort zusammenkommen. Ein Teil miteinander leben, weil du hast auch schon gemerkt, du kannst nicht mit der ganzen Gemeinde leben. Ja? Also, es wäre jetzt auch schlecht, wenn jetzt eine Wir sich total abgrenzt und sagst, wir wollen mit den anderen alles nichts zu tun haben. Das tut sich ja schon irgendwie immer wieder an einem Punkt vermischen. Aber eigentlich ist die Wir eigentlich dein kleiner Kreis, wo du sagst, dort lebe ich das. Dort helfen wir uns gegenseitig. Ja? Und so haben die damals auch gelebt. Die haben in den Häusern gelebt und haben im Tempel ihre angebetet. Ja, aber sie haben wirklich wie eine Familie gelebt und um sie herum, dann haben Leute das gesehen und dadurch sind immer wieder mehr Menschen zum Glauben gekommen, weil die gesehen haben, wie die miteinander leben und was das für ein Segen ist. Und dort haben die unwahrscheinliche Verfolgung gehabt, unwahrscheinliches Wachstum gehabt, trotz Verfolgung. Ja, ist die Kirche gewachsen. Verfolgung hat die Kirche noch nie ausgerottet. Es war immer die Lauheit. Ja, es war immer die Lauheit. Von den Juden damals und von den Griechen ist diese Gemeinschaft als der Weg bezeichnet worden. Hast du auch schon im Neuen in der Apostelgeschichte. Ja, das sind die von dem Weg. Das sind die, die auf dem Weg gehen. Ja, die erste Kirchengemeinde hatte diesen Namen, auf dem Weg, die auf dem Weg sind. Weil jeder gesehen hat, hey, die gehen wirklich einen speziellen Weg. Und ihr Weg ist Jesus. Und da lassen sich nicht davon abbringen. Und den gehen sie gemeinsam. Ja? Und so waren sie wirklich ein Beispiel für die Welt, weil sie gesagt haben, Jesus ist unser Weg zum Leben und ihm folgen wir nach. Und es ist gut gegangen, bis circa 314 nach Christus, wo der Kaiser Konstantin an die Macht gekommen ist, ja. Und das Positive war, dass er dafür gesorgt hat, dass die Verfolgung stoppt, also dass es keine Verfolgung mehr gibt für die Christen. Das Problem war aber, dass er praktisch das Christentum wie gesellschaftsfähig gemacht hat. Auf einmal was in Christ zu sein. Vorher warst du verfolgt, jetzt war es auf einmal in, ja. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende. Dann sind sie immer tiefer gesunken bis ins tiefste Mittelalter, bis dann wieder Menschen erweckt worden sind von Gott und wieder die Richtung geändert haben. Aber das war wirklich das Ende, weil der Kaiser Konstantin hat zwar gesagt, es darf niemand mehr verfolgt werden, aber er wollte es im Griff haben. Die Versammlungen in den Häusern sind verboten worden. Also die durften sich nicht mehr zu Hause in den Häusern versammeln, weil das hat er ja nicht im Griff, was die da machen. Dafür sind große Gebäude gebaut worden, Kirchengebäude, Kirchenhäuser. Das haben wir von da. Ja, das ist seit da. Und dort durfte man sich versammeln und dort, und siehst du, jetzt hat es angefangen, die Teilung vom geistlichen Leben und vom natürlichen Leben. Das hat damals angefangen, weil das geistliche Leben hat von da weg nur noch in den Gebäuden stattgefunden. Und ich denke, die ganz ersten Christen, die werden vielleicht schon noch versucht haben, sich trotzdem heimlich zu versammeln, aber irgendwann hat es aufgehört. Und dann gab es nur noch die großen Gottesdienste und diese großen Feiern. Und es sind damals auch viele Kompromisse gemacht worden, weil der Kaiser Konstantin, der wollte, dass die heidnische Kultur und der christliche Glaube, dass es wie zusammengeführt wird. Dass man so gut leben kann. Dann ist egal, dann kann man auch noch ein bisschen heidnisch sein, dann ist man trotzdem christlich und das ist von da. Und wenn du überlegst, wann ist denn Weihnachten? Am 24. Dezember, Sonnenwende ist. Ja? Wann ist Ostern? Das Fest von der Astarte. Ostern kommt von Astarte. Also wir feiern sicher das christliche Fest, aber die Kompromisse sind damals entstanden. Und wenn du dich, da kann man sich reinsteigern und kann man auch, eben ich habe mal ein Buch gelesen, wo auch so Gegenstände beschrieben sind oder wie jetzt zum Beispiel die Katholiken diese Monstranz haben oder so. Das ist, das hast du in diesen Strahlenkranz, den hast du auch in heidnischen Tempeln gefunden. Verstehst du? Es ist damals alles vermischt worden, salonfähig gemacht worden. Ja, und das war das Verderben von der lebendigen Gemeinde Jesu Christi. Ja, das war das Verderben. Und die Kirche ist eine Organisation geworden, eben die Teilung von dem christlichen Leben in der Kirche und zu Hause. Da ist dieser große Schnitt reingekommen und es schwirrt immer noch in unseren Köpfen rum. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Ich bin katholisch aufgewachsen, da war das auch so. Und ich habe Glück gehabt, dass man bei uns zu Hause gebetet hat. Das ist ja nicht in allen Familien so. Und meine Eltern wirklich glaubende Menschen waren, die wirklich an Gott geglaubt haben und auch an sein Eingreifen geglaubt haben. Da war es bei uns ein bisschen anders. Aber ich kannte viele, die fanden, da ist es wie Kultur. Ja, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Und dann habe ich mein Ding absolviert. Meine Kinder werden getauft. Und dann Gefier oder Erstkommunion, dann habe ich es. Feuerversicherung abgeschlossen. Ja, komm nicht in die Hölle. Ja, also, aber das sind alles so praktisch wie äußere Sachen. Die kannst du mit Herz machen oder auch nicht. Ja, und so ist auch diese ganze Misere entstanden, der Unterschied zwischen Klerus und Laien. Ja, der Klerus, die Priester, die da studiert haben, die auch die Bibel lesen durften und auch verstehen konnten, weil sie auf Lateinisch war oder auf Griechisch war. Und der Laie, der eigentlich der Dumme ist, der einfach froh ist, wenn ihm jemand sagt, wo es lang geht. Ich finde das extrem tragisch. Ist extrem tragisch. Und Leute, diesen Kampf, den führen wir immer noch. Auch in unserer Gesellschaft, wenn wir mit Jesus gehen, dass wir nicht auf diese Lügen drauf reinfallen. Weil eben, sonst bist du am Ende gesetzt. Ja, ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst und da mache ich auch irgendwas und dann gehe ich am Mittwoch nur dahin und ansonsten kann es eben egal sein, wie ich lebe. Das ist nicht, wie es Gott gedacht hat. Und du verpasst einen Haufen Segen. Aber wenn wir nicht aufpassen, eben dann leben wir so, wie dann leben wir in einer Art Religion. Eben, ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst, niemand weiß, wer ich wirklich bin. Ich mache ein freundliches Gesicht, jemand fragt dich, wie geht's dir? Ja gut, ich habe solche Zeiten erlebt. Und wenn du Pech hast, kriegst du noch irgendeinen schlauen Bibelvers hinten nachgehängt und dann, Entschuldigung, bin ich die Einzige? Und wer mich kennt, deswegen ist mein Kampf mit allem, was in mir ist, das ist mein Herzblut. Ich kämpfe gegen dieses lügnerische Leben. Ja, ja. Und lieber benimmt sich mal einer daneben, aber ich weiß wenigstens die Wahrheit. Ich weiß, wie es dir geht und wie du lebst und wie du drauf bist. Da kann ich mit leben. Aber dieses Geheuchel, das stinkt zum Himmel. Und das ist nicht christlich. Das ist gemein sogar manchmal. Ich habe erlebt, wo mein Mann gestorben ist und wo ich in Trauer war, dass irgendwelche junge Hüpfer, die gerade von der Bibelschule gekommen bist, lach doch mal, dann geht's dir besser. Wenn man lacht, dann geht's einem besser. Das steht schon in der Bibel. Ich habe meine Hände in die Taschen gesteckt, sonst hätte ich sie gewürgt und dann gesagt, lach doch mal, lach doch mal. Kannst drüber denken, wie du willst, aber ich habe es echt hautnah erlebt und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Aber es kostet natürlich auch einen Preis. Vor allem zum Beispiel auch ich als Leiter. Was glaubst du, wo ich am Anfang Leiter geworden bin, als die Phase rum war, wo sie mich bekämpft haben, weil ich eine Frau bin und überhaupt, weil sie das nicht wollten. Das war der erste Kampf und da war der einigermaßen dabei. Dann bin ich eingeladen worden auf die Pastorentreffen. Ja. Und was dort gelehrt worden ist, ja ein Pastor, der hat nichts zu tun mit der Gemeinde. Der darf keine Freunde haben in der Gemeinde, weil da könnten die ja sehen, wie man lebt. Und dann glauben sie einem am Sonntag nicht mehr, was man sagt. Also so deutlich haben sie es nicht gesagt, aber das ist das, was unterm Strich bei rauskommt. Und ich bin heulend heim. Ich bin heulend heim und gesagt, Jesus, wenn das ist Pastor seiner, kannst du dir jemand anders suchen. Das mache ich nicht. Bin ich halt auf solche Treffen nicht mehr hingegangen. Und habe gewartet, bis ich jemand anders finde. Und dann haben wir echt gute Beziehungen gekriegt zu Leuten wie damals in Basel, die echt ein anderes Leben geführt haben, die echt das Leben wollten, wovon wir heute Morgen reden, von Gemeinschaften später. Cotton, Church of the Nations, haben wir kennengelernt. Tony Fitzgerald, die damals schon dieses Jüngerschaftsprinzip verkündet haben, dieses Väter und Mütter sein und dieses Leben. Und da habe ich gedacht, ja, es gibt Leute, mit denen ich übereinstimmen kann, die auch so leben wollen, die nicht dieses theoretische Gefasel wollen, sondern das echte Leben wollen. Und ich war so glücklich. Aber Leute, es ist so einfach, in der Religion zu leben. Und dort eben dieses griechische Denken, ja was, Zeugnis geben, ich muss nicht Zeugnis geben, ich bin ja kein Evangelist, das sollen doch die Evangelisten machen, oder? Kinder von Jesus erzählen, das sollen die vom Kinderdienst machen, ne? Wenn jemand ein Problem hat, dann soll er zum Seelsorger gehen. Ja, und wenn jemand ein anderes Problem hat, soll er zum Fürbitter gehen, weil es gibt immer irgendeinen Zuständigen. Das ist Religion. Einer, der es im Griff hat, einer, der es kann und der dort dafür zuständig ist. So ist nicht das geistliche Leben. Ist doch eine ganz andere Qualität, wenn du zu einem Freund hingehst und sagst, du, ich habe einfach ein Problem, kannst du für mich beten? Und der kann mir nach einer Woche nachfragen, sagen, wie geht's dir inzwischen? Eben, ich habe jemanden gekannt, der gesagt, ja, ich habe einen Seelsorger in Hamburg, hat hier gelebt. Ja, wie kannst du eine lebendige Beziehung zu deinem Seelsorger haben, wenn der so weit weg ist? Es soll jemand sein, der da ist. Dem kannst du die Story vom Pferd erzählen. Oh, heute habe ich wieder, aber Leute, ich stehe zu dem allen. Das ist mir völlig wurscht, was Leute denken, auch wenn das irgendwo rumgeht. Meine Predigten hören nämlich etliche Leute, finde ich, immer wieder mal raus. Aber es ist mir echt egal, ich stehe zu dem. Weil das ist, was ich lebe und das ist, wo ich überzeugt bin davon. Und das ist, was ich noch viel mehr sehen will. Weil solange die Urkirche ihre göttlichen Prinzipien gelebt hat, dort waren die Zeichen und die Wunder. Und dort hatten sie Ansehen und Gunst beim Volk. Und dort waren sie da wie ein Wohlgeruch. Da haben sie gesagt, hey, das sind die auf dem Weg. Zu denen kannst du dich anschließen. Das ist gut. Weil sie das gelebt haben, was sie verkündigt haben. Lass uns doch solche Leute sein. Ja, die begeistert sind von Gott und sagen, ja, ich will von etwas ein Teil sein. Ich will in diesem göttlichen Haushalt leben. Ich will nicht einfach mich absondern und nur die anderen müssen irgendwas machen. Ich habe euch ein paar Sachen rausgeschrieben. Würdest du das bitte jetzt, diese Einander-Sachen? Habe einfach ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich so gefunden habe in der Bibel, was man einander tun kann. Eben zum Beispiel zueinander herzlich sein, einander ehren und achten, einander annehmen, an den Bedürfnissen anderer teilnehmen, gastfreundlich sein, weinen mit den Weinenden, sich freuen mit denen, die sich freuen. Das sind alles Sachen, wo es Bibelverse dafür gibt. Nicht schlecht übereinander reden, einander die Wahrheit in Liebe sagen, einander ermutigen, ermahnen, trösten, auferbauen. Gibt es bestimmt auch noch mehrere, aber das ist die, wo ich, das sind die, die ich gefunden habe. Da geht es immer um dieses Einander, ja, und dass der andere wichtig ist und dass mir ist so, ich habe irgendwie gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe so eine dicke Konkordanz daheim, wo ich dann, als wenn ich eine Predigt vorbereite, Wortstudien mache und so. Und da war nicht dieses Wort einander drin. Ja, alle möglichen Worte sind drin. Ich und du und was weiß ich. Aber einander ist nicht in dieser. Ich dachte, boah, jetzt kann ich echt mich hinhocken und alles rausfiesen, was ich finde. Fast das ganze Neue Testament lesen. Naja, das habe ich nicht alles. Ich habe auch Notizen mir auch früher schon gemacht. Da habe ich das zusammengetragen. Habe gedacht, das ist aber interessant, oder? Weil das ist mir auch so schwierig, ne? Aber das sind wir herausgefordert und davon können wir auch profitieren. Ja, wer hat schon mal von dem Einander profitiert? Ja, siehst du, ich auch. Ja. Ja, das ist einfach schön. Ja, wenn du krank bist, es ruft dich jemand an und fragt, wie es dir geht. Das hat mir war wirklich sehr berührt, wo ich jetzt das hatte mit dem Fuß, mit dem Bein vor etlichen letzten Herbst. Und da waren so viele Leute, die nachgefragt haben, wie geht's dir, oder die gefragt haben, kann ich was für dich tun oder so. Das ist einfach schön. Und wann anders bin ich vielleicht dann wieder diejenige, die was tut. Eben benutz einfach die Zeiten, wo wir zusammen im Gottesdienst, kannst du jetzt nicht so viel machen, aber du kannst jemandem ein Kompliment machen. Du kannst sagen, hey, schön, dass du heute da bist und ich freue mich, du schaust gut aus. Oder ja, also mir tut's gut. Und ich denke, das kostet dich nicht viel. Und für jemand anders, der freut sich. Du weißt nicht, wie die Leute schon drauf sind am Sonntagmorgen, die vielleicht schon irgendwie ein Problem hatten oder die Kinder haben was weiß ich was angestellt oder so. Und dann kommst du mit letzter Kraft in den Gottesdienst und denkst schon, und dann kommt jemand und sagt, hey, so schön, dass du da bist. Hey, da geht's dir doch gerade besser. Aber fang du an und wart nicht drauf, dass nur die anderen sich um dich kümmern, sondern hab du auch deinen Teil. Eben, wir haben schon gesagt, in der wir sich beteiligen, ehrlich sein. Du musst nichts performen in der wir, wenn es um Bibelstellen geht oder wenn es um Sachen, Fragen geht in der Bibel. So, sag doch ehrlich, ich habe mit dem ein Problem. Und dann kann man drüber reden und dann kann man es vielleicht lösen sogar. Aber wenn du immer nie ein Problem hast und alles in Butter ist, dann ist es langweilig. Ja? Zusammen beten, aber auch zusammen lachen. Ich habe immer erlebt, die Leute, mit denen ich zusammen lachen kann, mit denen kann ich auch gut beten. Da brauche ich mich nicht genieren, da ist eine Offenheit da, da läuft es dann von selber. Mal was unternehmen auch zusammen, auch außerhalb vom Mittwoch. Sich helfen bei Problemen. Als ich so vorbereitet habe, ist mir so in den Sinn gekommen, da gibt es doch also, kennt ihr auch in so amerikanische Filme, und wenn dann irgendwas ist, dann bringen immer alle Nachbarn Auflauf. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist richtig auffällig. Und am Ende haben die so viel Auflauf zu Hause, dass sie 4 Wochen Auflauf essen. Oder so. Aber das ist dort so ein Ausdruck von Freundschaft und Nachbarschaft und so. Muss ja jetzt nicht immer jedem einen Auflauf bringen, aber vielleicht kriegst du es mit, dass jemand im Stress ist und sagt, hey, ich koche dir mal Essen oder ich tue dir mal dein Baby hüten. Du hast keine Eltern hier, du hast keine Geschwister hier, du lebst hier alleine. Ich komme mal und du hüt mal dein Baby und dann hast du mal frei. Ich glaube, viele junge Eltern würden sich riesig darüber freuen. Wie auch immer, du wirst was finden, was du tun kannst. Ja, was bei uns immer gut funktioniert hat in der Gemeinde, auch wenn jemand umzieht. Hey, da, alles, was Füße hat, ist unterwegs. Hör, gell? Also das ist bei uns was richtig, also ich finde, das funktioniert bei uns so richtig gut. Da schafft jeder noch mit und jeder tragt noch was und jeder macht noch, und der eine macht eine Suppe und der andere tragt die Möbel. Aber wir haben dort auch schon so tolle Sachen erlebt, weil wenn dann die ungläubigen Verwandten dabei sind, die staunen. Und so kann man auch ein Zeugnis sein. Die sagen, ja, ich habe erst gestern oder vorgestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, der bei mir im Haus wohnt. Und er gesagt hat, ja, er muss mir sagen, dass er leider auszieht, weil er die Kündigung gekriegt hat, die Wohnung wird verkauft und so. Und dann habe ich gesagt, hey, finde ich echt so, echt total schade, ja. Aber er hat mir gesagt, er hat was anderes gefunden und er ist so froh. Und dem habe ich halt auch schon geholfen. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn Sie Hilfe brauchen beim Umzug, ich helfe Ihnen. Ja, was? Und gell, wo Sie umgezogen sind, gell, da waren ganz viele Leute, die haben gesagt, das waren alle meine Freunde und die haben mir alle beim Umzug, und das hilft mehr als irgendwann ein hochreligiöses Bekenntnis oder so, wenn die Leute sehen, das funktioniert, der hat es beobachtet und wegen dem hat er sich auch getraut, mich mal zu fragen, weil er, ja, das öffnet ja auf beiden Seiten. Ich würde ja auch nicht sagen, ich brauche Hilfe, wenn ich sehe, dass das so ein Problem ist und es tut immer gut, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, oder? Und wenn du Hilfe kriegst, dann weißt du, hey, ich nehme das jetzt dankbar an, aber nächstes Mal bin ich wieder der, wo springt. Und das macht es einfacher. Ja? Also ich habe früher echt Mühe gehabt, Hilfe anzunehmen oder so. Ja? Ja, manchmal immer noch. Aber ich habe mich gebessert. Ja, ich bin halt gewohnt, einfach alleine zu leben und vieles einfach selber zu machen. Aber eben, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann macht es dir nicht so viel Mühe. Da hast du auch nicht keine Scheu, wenn du mal der bist, der Hilfe braucht. Weil nächstes Mal bist du wieder derjenige, der was tut für die anderen. Ja? Also, ich glaube, heute Morgen haben wir einen Haufen Wahrheit gehört. Und ich möchte dich einfach herausfordern. Vielleicht magst du dir auch... Ich weiß nicht, vielleicht kann man das nochmal einblenden, diese Einandersachen für die, wo sie es aufschreiben wollen. Ich habe so gedacht, es wäre auch eine Idee, einfach in nächster Zeit, dass du es immer wieder mal durchliest und sagst, was könnte ich, weißt du, dass dir so was vornimmst oder sagst, hey, nächste Woche rufe ich mal jemand an oder keine Ahnung, dass es vielleicht eine Ermutigung für dich ist, das umzusetzen, dir ganz neu vornehmen, hey, ich lade mal wieder jemand ein oder ich, ja, so halt in was auch immer gerade dran ist. Oder ich nehme mal wieder jemanden in den Arm, wenn ich sehe, dass er traurig ist. Und eben, das kann man jetzt einfach, ja, vielleicht genau jetzt nochmal einmal durchlaufen lassen. Genau. Hä? Predigt anhören. Ja, genau. Kannst du auch nochmal anhören und dann kannst du es daheim mitschreiben oder wie auch immer oder dir verinnerlichen. Was wir heute Morgen machen, ist auch ein Teil von dem, dass wir aneinander Anteil nehmen, wenn wir nämlich jetzt noch füreinander beten. Heute ist Heilungsgottesdienst und ich möchte aber einfach aufgrund von der Predigt, dass wir jetzt nicht nur für diejenigen beten, die sagen, ich brauche Heilung, sondern dass wir vielleicht kleine Gruppen bilden, je nachdem, wie viel Freiheit ihr habt. Das ist kein Zwang. Jeder, der möchte, steht ein bisschen zusammen, weil vielleicht sagt jemand, ich brauche heute nicht Heilung, aber ich brauche was anderes. Dass wir einfach noch eine kurze Zeit haben, wo wir füreinander einstehen und das gerade umsetzen, was wir gehört haben und dann nachher den Gottesdienst offiziell beenden. Okay? Also dann könnt ihr jetzt aufstehen und könnt euch zum anderen umdrehen, hindrehen, wie auch immer, hingehen. So, genau.